Was steckt hinter dem Phänomen des Index-Hugging? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 30. Dezember 2023. Heute geht es um Index-Hugging. Zuerst werde ich erklären, was Index-Hugging genau ist. Dann, wie verbreitet es ist, dann, was die Kritik daran ist und dann werde ich noch sagen, wie Anleger einen Index-Hugger erkennen können und am Schluss werde ich ja noch meine eigene Einschätzung zum Index-Hugging geben und auch sagen, was man daraus als Anleger lernen kann. Also kurz ein paar Worte darüber, was Index-Hugging ist. Index-Hugging wird auch Closet-Indexing genannt. Index-Hugging bedeutet, dass ein Fondsmanager nicht wirklich aktiv Wertpapiere auswählt, die im Fonds enthalten sind, sondern er orientiert sich einfach an einem Index und bildet diesen Index nach. Also er verhält sich genauso wie der Index bei der Wertpapierauswahl. Beim Index-Hugging ist es aber nicht so, dass die Fondsgesellschaft dann offen sagt, wir orientieren uns an einem Index und bilden den nach, wie das ja bei ETFs der Fall ist, die meistens Indizes nachbilden, sondern die Fondsgesellschaft bewirbt den Fonds als aktiv verwaltet. Wie verbreitet ist solches Index-Hugging? Da kommen Studien zu verschiedenen Ergebnissen, aber das Ergebnis scheint so zu sein, dass es hier eine bedeutende Zahl an Fonds gibt, die Index-Hugging betreiben. Etwa untersuchte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA im Jahr 2016 in einer Studie Index-Hugging unter europäischen Aktienpublikumsfonds und sie schätzte dann den Anteil der Index-Hugger unter den Aktienfonds mit Sitz in Europa auf 5-15%. Die Forscher untersuchten dabei 2600 Publikumsfonds über den Zeitraum von 2012 bis 2014. Andere Studien berichten noch einen deutlich höheren Anteil. Manche kommen da auf Anteile von bis zu 60%. Etwa untersuchte der US-Finanzdienstleister Peer Analytics Aktienfonds mit Sitz in den USA und ging dann in einer Untersuchung von einem Anteil von Index-Hackern von rund einem Drittel aus. Auch die BaFin untersuchte im Jahr 2016, ob eben deutsche Aktienfonds Index-Hacking betreiben. Die BaFin kam aber zum Schluss, dass es so gut wie gar keine Index-Hacker unter den deutschen Fonds gibt. Konkret untersuchte die Finanzaufsichtsbehörde alle deutschen Aktienfonds mit über 10 Millionen Euro Fondsvermögen. Die BaFin berichtet in einer Pressemitteilung:
Die BaFin hat bei ihrer Untersuchung keine Fälle festgestellt, in denen ein als aktiv deklarierter und entsprechend vergüteter Fonds ausschließlich einen Index nachbildete. Anhand der Kennzahlen, die die Aufsicht bei den Kapitalverwaltungsgesellschaften abgefragt hatte, zeigten sich aber einige Fonds, die sich nah an einem Index bewegten. Die BaFin forderte die Gesellschaften auf, hierzu Stellung zu nehmen. Nach Auswertung der Antworten reduzierte sich die Zahl der auffälligen Fonds auf wenige Einzelfälle. Diese Investmentvermögen hatten allerdings eine deutlich niedrigere Verwaltungsvergütung, als sie bei aktiv verwalteten Fonds üblich ist. Sie werden auch nicht mehr als aktiv vertrieben.
Meine persönliche Meinung ist, dass es eine große Zahl an aktiven Fonds in Europa und den USA gibt, die Index-Hugging betreiben. Es gibt auch Untersuchungen von anderen Aufsichtsbehörden, etwa in den Niederlanden, die ebenfalls eine hohe Zahl feststellten. Daher ist die Untersuchung der BaFin fast schon ein wenig ein Ausreißer, muss man sagen. Was ist nun die Kritik am Index-Hugging? Die erste offensichtliche Kritik ist natürlich, dass Index-Hugging unethisch ist. Also die Fondsgesellschaften machen ja den Verbraucher nicht wirklich darauf aufmerksam, dass sie hier einen Index nachahmen, sondern da wird eben suggeriert, dass der Fondsmanager tatsächlich eine aktive Titelauswahl betreibt auf Basis von einer Fundamentalanalyse oder von anderen Analysen. Und Ja, das ist natürlich eine Irreführung und gleichzeitig ist es dann natürlich auch so, dass die Fondsgesellschaft überhöhte Gebühren abrechnet, denn wenn ihr nur ein Index nachgeahmt wird, dann könnte man natürlich auch die günstigen ETF-Gebühren abrechnen und nicht 1,5% pro Jahr an Verwaltungsgebühren. Der zweite Kritikpunkt ist, dass der Verbraucher auch nicht wirklich das Rendite-Risikoprofil erhält, das er eigentlich nachgefragt hatte mit dem Fonds. Wenn ich jetzt einen wirklich aktiv verwalteten Fonds halte, dann habe ich zumindest auch die Chance auf eine sehr hohe Outperformance. Bei einem Index ist aber eine Outperformance natürlich nicht möglich, sondern da erhalte ich sicherlich nur die Marktperformance. In Studien zeigt sich auch, dass Indexhacker schlechter performen als andere Fonds, die eher aktiv verwaltet sind. Zwar seien die Kosten von Indexhackern im Schnitt geringer, berichtet zum Beispiel die ESMA in einer Studie aus dem Jahr 2020, aber die Performance sei schlussendlich dann doch schlechter. In der Studie nutzten die Forscher Daten von 2010 bis 2018 und untersuchten dann anhand von 4 Maßzahlen für Indexhacking, ob der Fonds eben tatsächlich aktives Management betreibt oder ob er nur einen Index nachahmt. Diese 4 Maßzahlen sind einerseits R2, dann Active Share, Tracking Error und Beta. Also diese 4 Maßzahlen werden häufig verwendet, um eben festzustellen, ob ein Fonds Indexhacking betreibt oder nicht. In der Studie heißt es:
Zusammenfassend deuten unsere Resultate darauf hin, dass die Ergebnisse für Anleger in Closed Indexing Fonds im Durchschnitt schlechter sind als die Ergebnisse für Anleger in wirklich aktiven Fonds. Obwohl potenzielle Closed Indexer geringfügig günstiger sind als wirklich aktive Fonds, wird dieser Unterschied durch eine geringere Performance ausgeglichen. Potenzielle Closed-Indexer schneiden selbst unter Berücksichtigung der Gebühren schlechter ab.
Ich glaube nicht, dass das Closed-Indexing selbst verantwortlich für die schlechtere Performance ist, sondern ich glaube eher, dass hier eine Negativauslese stattfindet. Ich denke, dass Fondsmanager, die grundsätzlich eher weniger in der Lage sind, out zu performen, dass solche Fondsmanager dann auch eher zu Closed-Indexing zurückgreifen werden. Und Fondsmanager, die eher über Können verfügen, die werden dann eher noch nicht Indexhacking betreiben und wirklich aktives Management. Grundsätzlich ist nämlich in sehr informationseffizienten Märkten, wie das zum Beispiel ja, bei großen US-Aktien der Fall ist oder auch bei großen europäischen oder deutschen Aktien, zum Beispiel den DAX-Aktien, da ist kein Mehrwert von aktivem Management zu erwarten. Und daher ist Indexhacking auch nicht performance-schädlich. Wenn das der Fonds betreibt, ist es im Grunde genommen letztendlich sogar noch besser für die Anleger aus Rendite-Risikosicht, anstatt ja, aktives Management zu betreiben, da eben nur die wenigsten Fondsmanager ohnehin über Können verfügen. Das habe ich ja bereits in Folge 5 dieses Podcasts erklärt, wo es über den Fondstest der Stiftung Warentest ging und ja, daher die meisten Fondsmanager ohnehin einen Index nicht schlagen können und es daher besser ist, wenn diese Fonds einfach nur einen Index nachbilden, dann können die Fondsmanager zumindest weniger Schaden einrichten. Also das ist meine Meinung dazu. Das schreibt auch so ähnlich der Portfolio-Manager Andreas Beck in einer E-Mail an mich vom 27. Juli 2023. Ich hatte ihn per E-Mail eben für einen Artikel auf den deutschen Wirtschaftsnachrichten angefragt. Der Artikel handelte damals auch über Indexhacking. Und meine Frage war: Schadet Indexhacking dem Privatanleger aus Rendite-Risikosicht oder würden sich die Fonds ohne Indexhacking vermutlich schlechter entwickeln? Und Andreas Beck antwortete dann:
Hier haben wir über Jahrzehnte umfassende Analysen betrieben und nicht nur wir. Die Datenlage ist relativ eindeutig. Je aktiver ein Manager umschichtet und je stärkere Wetten gegen den Markt er eingeht, umso schlechter ist im Durchschnitt seine Rendite. Insofern sollte man als Basisanlage ohnehin Fonds bevorzugen, die mit ruhiger Hand in erster Linie Marktrenditen einsammeln.
Also Andreas Beck sagt hier, je aktiver ein Manager handelt und je stärker er sich vom Markt wegbewegt, desto geringer ist tendenziell seine Rendite. Und deshalb ist Index-Hacking eben nicht renditeschädlich für die Anleger, sondern sogar gut, wenn das ein Fondsmanager letztendlich betreibt und nicht zu aktiv handelt. Jetzt noch ein paar Worte dazu, warum Fondsmanager Index-Hacking betreiben. Der erste Grund ist, dass eine Outperformance sehr schwierig ist, wie ich bereits gesagt habe. Also es gibt nur sehr wenige wirklich fähige Fondsmanager, die es dauerhaft schaffen, einen Index nach Kosten zu schlagen. In den vergangenen Jahren wurde es zudem auch immer schwieriger, noch eine Outperformance einzufahren. Das liegt ganz einfach an dem Wachstum der ETFs. Die Investoren, die über wenig Können verfügen, die haben zunehmend den Markt verlassen und investieren vermehrt in ETFs. Und zurück bleiben nur noch die allerbesten der Investoren. Das heißt, der Wettbewerb unter den Investoren, unter den aktiven Investoren, wird eigentlich immer schärfer und es wird immer schwieriger, da noch eine Outperformance einzufahren. Das ist so ähnlich wie beim Sport. Früher war das ja auch so, dass einzelne Sportler wirklich herausragende Leistungen erzielten. Zum Beispiel im Fußball Gerd Müller, der hat ja in einer Saison, glaube ich mal, 40 Tore in der Bundesliga geschossen. Aber heutzutage ist so eine Leistung, 40 Tore in einer Saison zu schießen, viel schwieriger, weil eben die Fußballer viel besser trainiert sind. Die sind körperlich viel fitter. Die haben eine bessere Ernährung, ein besseres Training. Die werden schon von Kind auf auch an den Profisport herangeführt. Und deshalb ist es eben da viel schwieriger für einen einzelnen Fußballer noch so sehr unter allen anderen Profis herauszustechen, dass er zum Beispiel 40 Tore in einer Saison schießt. Und ähnlich ist es eben auch auf dem Kapitalmarkt. Gleichzeitig gibt es auch heute dann noch mehr gut ausgebildete Fondsmanager als früher. Und da die Kapitalmarktforschung ist ja auch vorangeschritten und somit ja, das Wissen der Fondsmanager. Plus heute gibt es auch mehr Informationseffizienz als früher. Heutzutage ist es eben so, dass Informationen durch die modernen Kommunikationsmittel sehr rasch bekannt werden. Und es gibt auch zum Beispiel den algorithmischen Hochfrequenzhandel, wo Computer eben in Sekundenbruchteilen Wertpapiere kaufen und verkaufen, sobald neue Informationen bekannt werden. Das heißt, all das macht es noch schwieriger, heutzutage eine Outperformance zu erzielen. Und das erhöht natürlich dann den Anreiz für Fondsmanager, Index-Hacking zu betreiben. Der zweite Punkt, der Fondsmanager zum Index-Hacking-Anreiz, ist auch das Karriererisiko. Studien zeigen, dass Mittelzuflüsse für das Einkommen und die Karriere von Fondsmanager wichtiger sind als die Fondsperformance. Also da haben Forscher zum Beispiel geguckt, ob das Einkommen der Fondsmanager sich eben eher verändert, wenn die Fondsperformance gut ist oder wenn der Fonds neue Mittelzuflüsse erhält. Und es war dann eben so, dass Mittelzuflüsse da eine größere Rolle spielten. Auch wenn ein Fondsmanager eine Stelle wechselt, dann ist es so, dass nicht die Fondsperformance bei der letzten Stelle entscheidend dafür ist, ob er bei der neuen Stelle eine Gehaltserhöhung bekommt. Sondern der Fondsmanager bekommt normalerweise eher eine Gehaltserhöhung, wenn er bei der letzten Stelle Mittelzuflüsse hatte und nicht, wenn der Fonds bei der letzten Stelle sehr gut gelaufen ist. Woran liegt das? Für die Fondsgesellschaften ist eben entscheidend, dass der Fonds möglichst hohe Anlegergelder verwaltet. Je höher die Anlegergelder, desto höher die Gebühren, die die Fondsgesellschaft einnimmt und umso höher dann auch die Gewinne der Fondsgesellschaft. Markus Schuller vom Fondsdienstleister Pantera Solutions schrieb mir am 27. Juli 2023 in einer E-Mail:
Outperformance in Down Markets wird von Investoren nicht belohnt. Underperformance führt in Down Markets hingegen zu hohen Mittelabflüssen. Entsprechend sind Fondsmanager in Down Markets stark incentiviert, Closet Indexing zu betreiben.
Also Schuller sagt hier, dass wenn ein Fondsmanager eine Outperformance in einem rückläufigen Markt einfährt, führt es nicht zu Mittelzuflüssen. Wenn er hingegen eine Underperformance in einem rückläufigen Markt hat, dann führt es zu Mittelabflüssen. Das heißt, wenn zum Beispiel der DAX um 10 Prozentpunkte zurückgeht, aber der Fonds sogar um 15 Prozentpunkte, dann ziehen Anleger Gelder aus dem Fonds ab. Wenn jetzt aber der Fonds nur um 5 Prozentpunkte zurückgeht, aber der DAX um 10 Prozentpunkte, dann geben Anleger keine neuen Gelder in den Fonds, obwohl der Fonds eine Outperformance in einem rückläufigen Markt eingefahren hat. Und das führt eben dazu, dass solche Fondsmanager einen Anreiz haben, Index-Hacking zu betreiben, weil sie eben verhindern wollen, dass sie in einem rückläufigen Markt eine Unterperformance einfahren, also noch schlechter performen als der Marktindex, weil sie eben diese Mittelabflüsse verhindern wollen und ja, diese Mittelabflüsse dann eben schlecht für ihr eigenes Einkommen und ihre Karriere wären, weil sie dann womöglich keine so gute Stelle mehr bekommen oder sogar ihren Job verlieren oder zumindest Einkommenseinbußen erleiden, wenn nur noch weniger Gelder in einem Fonds stecken. Der dritte Punkt, warum Fondsmanager Index-Hacking betreiben, ist, dass sie so eine Outperformance konservieren können. Also oft ist es ja so, dass Fonds ihre Outperformance in einem relativ kurzen Zeitraum durch Glück aufbauen. Zum Beispiel gerade, wenn der Fonds noch klein ist. Wenn jetzt nun der Fonds dann diese Outperformance aufgebaut hat, dann kann er damit sehr gut Anlegergelder anwerben, weil er eben dann den Anlegern sagt, hey, ich hatte in der Vergangenheit diese Outperformance, investiert in meinen Fonds, ich kann eben auch in Zukunft eine gute Performance einfahren. Der Fondsmanager hat dann natürlich in dem Moment, in dem er die Outperformance eingefahren hat, dann den Anreiz, die möglichst lange zu konservieren, um dann möglichst lange eben mit der Rendite, die der Fonds bislang hat, mit der historischen Rendite Anlegergelder anwerben zu können. Und um eben zu verhindern, dass der Fonds stark hinter den Index zurückfällt, hat der Fondsmanager dann in der Situation einen Anreiz zum Index-Hacking. Wenn er einfach den Index nachbildet, dann liegt er nur um die Fondskosten pro Jahr hinter dem Index, vielleicht einen Prozentpunkt oder 1,5 Prozentpunkte. Und so kann er dann noch relativ lange die Performance konservieren und mit der Outperformance der Vergangenheit Gelder anwerben. Nun noch ein paar Worte dazu, wie man Index-Hacking erkennt. Laut Markus Schuller sind die dominant verbreiteten Indikatoren ein Active Share unter 60 und Tracking Error. Als Anleger könnte man also die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach den beiden Kennzahlen anfragen. Also man könnte dann fragen, senden Sie mir mal den Active Share zu Ihrem Fonds und den Tracking Error zu der Benchmark und dann gucken, ob der Tracking Error zum Beispiel relativ niedrig ist, ob der nur bei 2-3% liegt oder ob der schon deutlich höher liegt, um einzuschätzen, ob der Fonds wirklich selbst aktives Management betreibt. Halten wir also als Fazit fest, Index-Hacking ist wohl weit verbreitet, aber es ist aus meiner Sicht nicht performance-schädlich. Ich sehe es eher als eine Art Beiwerk von einer schlechten Performance. Ich glaube, dass Fondsmanager, die über wenig Können verfügen, auch eher auf das Index-Hacking zurückgreifen. Ich würde jetzt allerdings nicht irgendwie Aufsichtsbehörden auf die Fondsgesellschaften hetzen, die dann solche Fondsgesellschaften irgendwie abmahnen oder irgendwie Strafen verhängen für vermeintliche Indexhacker. Ich glaube, dass zum einen das, wie gesagt, ja nicht performance-schädlich ist. Das heißt, für die Anleger ist es vermutlich sogar gut, wenn ein Fondsmanager Index-Hacking betreibt, anstatt aktives Handeln, da nur die wenigsten Fondsmanager überhaupt über Können verfügen. Ich glaube natürlich, dass es schon unethisch und schlecht ist, wenn da Fondsgesellschaften einfach falsche Angaben über einen Fonds machen und dann den Anlegern suggerieren, dass der aktiv gemanagt ist, obwohl er tatsächlich nur einen Index nachbildet. Das Kernproblem ist meines Erachtens aber, dass aktive Fonds grundsätzlich nicht wirklich planbare Überrenditen abwerfen und dass man bei aktiven Fonds auch Können kaum vom Glück des Fondsmanagers unterscheiden kann und es sich daher einfach um ein unsinniges Produkt handelt, zumindest wenn wir hier über große informationseffiziente Aktienmärkte sprechen, wie jetzt die DAX-Aktien oder die Aktien im MSCI World. Bei solchen Märkten macht aktives Management einfach keinen Sinn und da ist immer klüger, einfach nur einen passiven Fonds zu halten. Und ich glaube, dass das wirklich das Kernproblem ist und jetzt nicht, ob diese Manager dann noch Index-Hacking betreiben oder nicht, weil letztendlich schadet dieses Index-Hacking den Anlegern nicht, sondern die fahren vermutlich mit so einem Index-Hacker-Fonds noch immer besser als mit einem Fonds, der total aktiv gemanagt ist, weil dort die Chance dann relativ hoch ist, dass am Ende dann die Performance schlechter ist als die des Index. Besonders wenn der Fondsmanager sehr aktiv handelt und dem Fonds dann höhere Steuern und Handelskosten entstehen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den YouTube-Kanal oder den Podcast-Kanal, auf dem ihr die Folge heruntergeladen habt. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann werdet ihr regelmäßig immer einmal pro Woche per E-Mail informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein. Dort ging es unter anderem darum, ob sich Gold-ETCs lohnen, ob die Papiere sicher sind oder nicht. Und in einer weiteren Folge ging es auch darum, ob sich große, populäre Fonds lohnen, also Fonds, die sehr hohe Anlegergelder verwalten. Dort habe ich auch noch mal ein wenig über Index-Hacking gesprochen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.